Nur dann ist das Problem ja, nur weil es heute nicht mehr wehtut, heißt das ja nicht, dass, wenn du aufhörst, die Arbeit zu erledigen, die getan werden muss, dass es morgen nicht wieder wehtut.
Ja.
Ja? Wer aber einen Traum hat und ganz genau weiß, hey, das ist der Grund, warum ich gesund sein möchte, der tut auch die Arbeit.
Herzlich willkommen zu HealthWise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Elisabeth Seidel und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HealthWise. Heute spreche ich mit Sebastian Weigel. Hallo Sebastian.
Hallo Elisabeth.
Sebastian Weigel ist der Gründer von Embodied Education. Sebastians Geschichte beginnt da, wo sich viele von uns vielleicht wiederfinden. Mit chronischer Erschöpfung, Verdauungsproblemen, Rückenschmerzen und dem Gefühl, trotz aller Bemühungen einfach nicht gesund zu werden. Doch genau daraus ist etwas Neues und sehr Großartiges entstanden. Mit Embodied Education verbindet Sebastian moderne Wissenschaft mit verkörperter Erfahrung und zeigt, wie nachhaltige Gesundheit weit über Quickfixes, Diäten oder Workouts hinausgeht. Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen Wissen und Verkörpern, die 5 Säulen seiner Roadmap to Health und warum Heilung oft dann beginnt, wenn wir lernen, wieder in unseren Körper anzukommen. Herzlich willkommen, Sebastian.
Elisabeth, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Zu allen Anfang möchte ich gerne die Einstiegsfrage stellen, und zwar, wie sieht für dich ein perfekter Sonntagmorgen aus?
Okay, der perfekte Sonntagmorgen ist für mich nicht anders als jeder andere Morgen. Ich glaube, ein großes Thema, auf was wir heute auch immer wieder zu sprechen kommen werden, ist, dass ich nichts davon halte, Symptome zu unterdrücken oder Krankheiten zu bekämpfen, sondern ursächlich Gesundheit zu schaffen. Und in diesem Sinne möchte ich gar nicht mit dem perfekten Sonntag das retten, was ich vielleicht Montag bis Freitag nicht ganz so gut gemacht habe. Und mein perfekter Morgen sieht so aus, dass ich zuerst neben meiner Frau aufwache, das ist das Wichtigste, ins Bad gehe, mich entleere, Zähne putze, eine kalte Dusche nehme, mir ein Glas Wasser nehme und auf unserem wunderbaren Balkon den Sonnenaufgang betrachte.
Also ein sehr, sehr early morning dann auch, derzeit.
Derzeit. Naja, im Winter ändert sich das natürlich auch noch mal ein bisschen. Da kann es auch mal passieren, dass ich vor dem Sonnenaufgang wach bin. Und wenn mein Glas Wasser ausgetrunken ist, gehe ich rein, setze mich hin, mache Atemtraining. Das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich die Zeit habe, bleibe ich danach noch ein bisschen sitzen. Man könnte das eine Meditation nennen. Höre in mich hinein. Versuche wahrzunehmen, was ich von diesem Tag erwarte, was ich umsetzen möchte. Und danach esse ich ein Frühstück. Das ist so meine unverhandelbare eine Stunde am Anfang jedes Tages, die für mich das Vorzeichen setzt für alles, was danach kommt und kommen darf.
Ah, schön. Schönes Ritual am Morgen.
Danke.
Gesundes Ritual auch am Morgen.
Ja.
Genau, du schreibst ja über deine Reise und wie du an Erschöpfung gelitten hast, welche Probleme du hattest. Wie kam es dann wirklich so, dass du zu einem Punkt kamst, wo du dachtest, okay, so kann es nicht weitergehen und das ist der Moment, wo ich irgendwas ändern muss?
Es war ein schleichender Prozess. Ich glaube nicht, dass es die eine Situation gab, die mich um 180 Grad umgedreht hat. Grundsätzlich hatte ich immer das Empfinden, dass ich zu vielleicht etwas Höherem bestimmt bin, was in starkem Kontrast stand zu meinem Talent auch. Ich komme vom Leistungssport. Ich wollte immer viel, aber ganz ehrlich gesagt war ich nicht so gut. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich irgendwann ausgebrannt war. Ich war der Erste im Training, der Letzte, der gegangen ist und das Ganze von Montag bis Montag. Das ging auch irgendwann so nicht mehr weiter. Und wo ich es dann richtig gemerkt habe, war, ich glaube, ich muss damals so 18 gewesen sein, als eine Verspannung, die ich im Rücken hatte, die ich über ein Jahr nicht losgeworden bin, angefangen hat, in den vorderen Brustkorb auszustrahlen und ich tatsächlich bei jedem Einatmen einen stechenden Schmerz in der Herzregion hatte. Und Ich glaube, wenn es einen Moment gab, wo ich verstanden habe, ja, okay, irgendwas läuft hier verkehrt, dann war es dann. Wie kann es sein, dass ich mit noch nicht mal 20 ja, gefühlt hier so auseinanderbreche? Mhm.
War das dann der Zeitpunkt, an dem du angefangen hast, Dinge zu probieren, vielleicht Diet-Therapien, irgendwelche anderen Therapien?
Es war definitiv der Moment, wo ich angefangen habe, vieles zu hinterfragen. Ich hatte zu dem Moment noch nicht den Zugang zu so vielen Informationen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal MySpace, also selbst YouTube. Ich weiß nicht, ob es YouTube damals gab. Da musste man halt noch in eine Bibliothek gehen. Dafür war ich vielleicht auch nicht der Typ. Ja. Ich hatte noch nicht so viel Zugang zu den Informationen, als dass ich diese dann hätte überprüfen können durch mein N=1-Experiment. Aber ich habe angefangen, vieles zu hinterfragen. Und ich sag mal so, wer sucht, der findet. Irgendwann kommt der Berg dann halt auch zum Propheten und irgendwann trifft man auf Menschen, die einem vielleicht sagen, hey, vielleicht solltest du mal dieses ausprobieren oder jenes oder vielleicht zu einem anderen Physiotherapeuten gehen, weil der einen anderen Ansatz hat. Und so fing das dann an.
Was hast du da so ausprobiert? Will ich trotzdem noch wissen.
Die ersten Sachen waren natürlich alle outgesourced. Ja, im Sinne von, okay, ich brauche einen anderen Physiotherapeuten. Okay, vielleicht brauche ich keinen Physiotherapeuten, ich brauche einen Osteopathen. Ich habe die Antworten ja, außerhalb von mir gesucht. Mhm. Ich habe damit begonnen, auch erstmal, ja, ich beschreibe das gerne so mit dem Häuten der Zwiebel, die äußeren Schichten zu lösen und die waren natürlich muskuloskeletal. Mhm. Ne? Okay, wie werde ich denn jetzt beweglicher? Wie werde ich stärker? Am Anfang noch mit der Intention, wie werde ich besser in meinem Sport, in dem ich immer das Gefühl hatte, dass mir Talent fehlt. Nachdem sich da ja vieles erschöpft hatte, ich dann herausgefunden habe, ah, okay, so trainiert man, so wird man stärker, so kann ich beweglicher werden. Und dann aber erkennen musste, okay, damit ist es nicht getan. Nur weil ich jetzt ein bisschen stärker bin, ein bisschen beweglicher, verschwinden nicht auf einmal alle meine Probleme, kam Ernährung dazu. Ja, und viele Ideen von Vegetarismus, Veganismus, Rohveganismus, Rohpaleo, Paleo mit High Carb, Low Carb, Ketose, Repeating und so weiter. Nachdem das alles durchgespielt war, habe ich wieder festgestellt, ah, okay, ich konnte hier wirklich wertvolle Sachen für mich rausziehen, aber die eine ultimative Antwort war nicht dabei. Ja, also habe ich mich mit mehr beschäftigt. Irgendwann kam Atem dazu. Über das ganze Atemthema kam oder wurde mir die Arbeit mit an der Psyche eröffnet. Ja, und am Ende dieser Reise stand dann die Feststellung, okay, es gibt nicht die eine Sache, die alles verbessert, sondern alles greift ineinander und die, ja, Gesundheit ist dann doch mehr als die Summe seiner Teile. Na, alles schafft Feedback-Mechanismen. Und im Endeffekt, ich muss die Antworten auch in mir selbst finden. Ja, das, was für jemand anderen funktioniert, kann eine gute Hilfestellung sein, eine gute Orientierung. Aber das bedeutet nicht, dass es für mich so funktionieren muss. Und das, was für mich heute funktioniert, funktioniert vielleicht auch morgen nicht mehr.
Ja. Das ist spannend, dass du das sagst, ne? Weil viele von diesen Gesundheitsrichtlinien oder Sachen, die man so macht, sei es jetzt irgendwelche Diäten, irgendwelche Therapien, manches ist ja schon sehr festgefahren und viele Leute versteifen sich dann total darauf, irgendwie das einzunehmen oder regelmäßig dahin zu gehen und dies nicht zu vergessen. Und du kennst ja diese ganzen Sachen, die man so machen kann, keine Carbs essen und so weiter. Worauf ich hinaus will, oft geht so dieses Körpergefühl total verloren, dieses Gefühl von, okay, was tut mir eigentlich gut, was ist richtig für mich?
Ja.
Und Ich denke, da werden wir auch noch mehr drüber sprechen, wie man dahin zurückkommt. Aber du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Und ich glaube, da unterscheidet sich ja deine Arbeit auch von vielen anderen. Und da will ich einfach noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Nämlich, du hast Embodied Education gegründet, du machst ganzheitliches Gesundheitscoaching.
Korrekt.
Wie unterscheidet sich das vielleicht von anderen Coachings oder von herkömmlichen Gesundheitsansätzen?
Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, alleine schon deshalb, weil ich natürlich nicht alle anderen Leute da draußen kenne und niemandem was Unrechtes unterstellen möchte. Ich stelle also mal die Behauptung auf, das, was mich ausmacht, worin ich wirklich gut bin, ist zum ersten zu verstehen, welche Einflüsse auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden einwirken. Und dann zum zweiten zu verstehen, welcher nächste Schritt sich daraus ergibt. Denn es ist natürlich so, das Thema Ganzheitlichkeit ist vielleicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch immer mehr en vogue, sage ich mal.
Und auch vielleicht oft wird ganzheitlich benutzt und es ist gar nicht ganzheitlich.
Ja, das vielleicht auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr Leute verstehen, okay, es gibt nicht die eine Lösung, die Wunderpille. Mhm. Es sind doch mehrere Sachen. Ich muss mich genauso um meinen Schlaf kümmern, wie ich mich darum kümmern muss, mich regelmäßig zu bewegen, genauso wie meine Ernährung ein Faktor ist. Das Problem, an das glaube ich, die meisten Leute an dem Punkt stoßen, wenn sie diese Ganzheitlichkeit erkennen, ist, um Gottes Willen, jetzt muss ich ja ins Gym gehen, ich muss mich stretchen, Krafttraining machen, ich muss ein Journal schreiben, meditieren, ich muss mich auf eine bestimmte Weise ernähren, ich muss morgens mein Eisbad machen.
Und Stress vermeiden.
Genau, und gleichzeitig Stress vermeiden. What the fuck?
Ja, genau.
Und ich glaube, dass meine Stärke tatsächlich ist zu erkennen, okay, wenn jetzt hier 10 verschiedene Zahnräder ineinander greifen und Einfluss auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden haben, was ist das eine Zahnrad, an dem wir anfangen können, was dafür sorgt, dass sich die 9 anderen gleich mitdrehen? So dass wir nicht an 10 Zahnrädern gleichzeitig arbeiten müssen. Ja, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, denn wir reden ja auch gerade noch auf einer sehr abstrakten Ebene. Wer jetzt vielleicht mit Rückenschmerzen zu mir kommt, ja, da erkenne ich vielleicht, okay, wir haben hier eine körperliche Disbalance, die könnte sehr wahrscheinlich zu den Rückenschmerzen beitragen. Wir haben eine sehr entzündliche Ernährung, die kann sehr wahrscheinlich zu diesen Rückenschmerzen beitragen. Aber bevor wir jetzt an Ernährung und Körperhaltung arbeiten, ich glaube, wenn wir an Atem arbeiten, wird da ganz vieles sich von alleine richten, weil die Person vielleicht auch, ja, ich sag mal, Verstopfung hat, ne, was dazu führt, dass der Verdauungstrakt vielleicht chronisch entzündet ist. Wenn man besser atmet, ist es in der Regel so, dass ein Problem wie Verstopfung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, sich von alleine auflöst. Ne? Wenn ich besser atme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch meine Körperhaltung sich positiv verändern wird. Ja, und vielleicht muss ich dann nicht an 2 Sachen gleichzeitig arbeiten, sondern nur an der einen. Mhm. Ne? Und das ist dann langfristig auch machbar. Denn ja, klar, mit viel Disziplin kann ich mich vielleicht durch so ein David Goggins-Programm durchkämpfen und sagen, ja, ich mache das Eisbaden und die Ernährung und die Bewegung und dies und das und Ananas. Aber das geht ja nur 3 Wochen. Danach bin ich ausgebrannt und schmeiß alles hin und habe weniger Bock als vorher.
Ja, es ist wenig nachhaltig.
Ja.
Du hast ja ein Programm entwickelt. Du meinst so ein Framework. Du nennst es Roadmap to Health. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, ja, ich will nicht unbedingt sagen Programm, aber die Roadmap to Health, was sich dahinter verbirgt.
Die Roadmap to Health ist mein Destillat aus meiner eigenen Gesundheitsreise, aus den vielen Klienten, die ich mittlerweile betreuen durfte und natürlich aus ganz viel Wissen, was ich von sehr kompetenten Leuten lernen durfte, die viele Sachen schon vor mir begriffen haben. Die Roadmap to Health ist vereinfacht gesagt ein 4-Schritte-Programm, um entweder gesundheitliche Probleme zu überwinden oder für diejenigen, die sagen, hey, aber mir geht's doch gut, ich möchte einfach, dass es so bleibt, diesen Zustand zu erhalten. Aber noch mehr als, dass es ein Vier-Schritte-Programm ist, ist es, wie du schon sagtest, eigentlich ein Framework, was uns hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Denn ich glaube fest daran, dass wenn wir die richtigen Fragen stellen, in dem Moment auch die richtigen Antworten da sind. Und wenn es darum geht, dass wir unsere eigenen Antworten finden müssen, dann müssen wir gute Fragen stellen. Ja, die Person außerhalb von uns, ja, ich sag mal so, die kann immer nur die Rauchzeichen interpretieren, ja, aber wir sitzen am Feuer.
Diese Roadmap enthält ja verschiedene Stationen und genau. Phasen auch.
Das sind die vier Schritte.
Und darauf möchte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen.
Gerne.
Vielleicht sagst du uns erstmal, welche Phasen es da gibt oder welche Stationen,
ja.
Schritte du dir überlegt hast.
Die vier Schritte sind One Love, Two Forces, Three Factors, oder Three Faces und Four Doctors. Mhm. Das ist der grobe Überblick. Was das bedeutet, ist Folgendes. Mit jedem meiner Klienten beginne ich bei One Love. Ich versuche erstmal herauszufinden, was die eine treibende Motivation dieser Person ist. Denn die meisten Leute, die chronische Probleme haben, haben ja lange daran gearbeitet, dass diese Probleme entstehen und die lassen sich auch nicht von heute auf morgen wieder beheben. Das heißt, ich brauche eine nachhaltige Motivation, um das zu tun, was notwendig ist, um mich da wieder herauszuarbeiten. Ja, ich beschreibe das gerne wie ja, schiffbrüchig sein. Die Wellen sind 3 Meter hoch, schlagen über einem zusammen, es ist dunkel, es regnet, blitzt, donnert. Man weiß ganz genau, ich kann jetzt nicht hierbleiben, ich muss mich bewegen, ansonsten gehe ich unter. Nur ist dann natürlich die Frage, ja, wohin? Ich kann jetzt in 365 Grad schwimmen. Ja? Ich brauche also meinen Nordstern, der mir Orientierung gibt und der mir sagt, genau dort geht's hin, dort ist das nächste Land, dort bist du wieder sicher. Und dieser Nordstern ist ja unser Traum, unsere Vision, die wir vielleicht haben. Ich glaube fest daran, dass jeder von uns intuitiv doch so ein bisschen eine Idee hat, was er mit diesem Leben möchte. Und dass die Rückverbindung mit dieser Idee die Motivation ist, die es uns dann auch hilft, uns ja aus diesem Schiffbruch wieder zu befreien und ans feste Ufer zu schwimmen. Und in meiner Arbeit versuche ich, das, was getan werden muss, an ganz konkreten Schritten später, dann immer wieder mit diesem einen Traum zu verbinden. Ja? Vielleicht hat jemand Knieschmerzen, vielleicht hat jemand chronische Entzündungen im Verdauungstrakt. Wenn die Person ja, vielleicht weiß, hey, in 2 Wochen werde ich nochmal Onkel. Ich habe es geliebt, dass mein Opa mit mir Fußball gespielt hat. Es ist mein Traum, diese Rolle für meinen Neffen einzunehmen. Dann versteht diese Person mit Sicherheit auch, okay, ja, wenn mein Knie wehtut, dann kann ich nicht mit dem Fußball spielen. Ja, wenn ja, ich mir Gedanken darüber machen muss, wo die nächste Toilette ist, kann ich nicht mit dem zu seinem Fußballspiel gehen. Ja, also ist ein Verständnis dafür da, warum man die Arbeit macht, die getan werden muss. Und dann ist langfristig nachhaltig, wer jetzt einfach nur sagt, okay, ich habe kein Ziel, zu dem ich mich hinbewege, sondern nur einen Albtraum, von dem ich wegrenne, ja, tut halt weh, ich will nicht, dass es weh tut. Der wird früher oder später, glaube ich, das Problem erleben, dass die Motivation verschwindet. Ja, spätestens dann, wenn vielleicht mal der erste Schmerz weg ist. Nur dann ist das Problem, ja, nur weil es heute nicht mehr weh tut, heißt das ja nicht, dass, wenn du aufhörst, die Arbeit zu erledigen, die getan werden muss, dass es morgen nicht wieder wehtut.
Ja.
Ja, wer aber einen Traum hat und ganz genau weiß, hey, das ist der Grund, warum ich gesund sein möchte, der tut auch die Arbeit.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich das tatsächlich oft erlebe, auch mit meinen Patienten, dass manche gute Gewohnheiten, die man aufgebaut hat, während man bei einem Therapeuten ist, sobald sich ein Symptom bessert, dass gewisse Sachen oft dann hinten runterfallen und man sich nicht mehr dran hält oder wieder in alte Verhaltensmuster zurückfängt. Würdest du sagen, dass dieser Sinn, also diese Sinnfindung ein ganz essentieller Punkt ist in der Gesundung oder überhaupt im gesunden Leben?
Langfristig, ja, definitiv. Wenn jemand in einer akut, entschuldigt die Wortwahl, beschissenen Situation ist, kann es tatsächlich auch mal Sinn machen zu sagen, okay, wir gucken jetzt nicht so weit in die Ferne zum Traum. Wir gucken uns jetzt tatsächlich mal den Albtraum an. Mhm. Wie viel schlimmer kann es noch werden? Willst du da hin? Bestimmt nicht. Okay, wir machen das jetzt. Einfach, um einen ersten Schritt zu machen, um das Gesamtsystem zu entlasten, damit dann hoffentlich auch wieder die Möglichkeit da ist, in die Ferne zu sehen, den Traum zu sehen. Denn natürlich, wenn alles momentan furchtbar wehtut und man überfordert ist, dann ist der Traum erstmal ganz weit weg. Aber langfristig glaube ich fest daran, dass es das braucht, diese Rückverbindung mit einem Sinn.
Okay. Toller Punkt. Lass uns gleich weitergehen zu den Two Forces.
Genau. Two Forces ist das Anerkennen und das Verständnis darum, dass wir uns in einer polaren Welt bewegen. Ne? Man kann diese Pole einatmen, ausatmen, Yin, Yang, Expansion, Kontraktion nennen, wie auch immer. Ne? Ziemlich wichtig ist zu verstehen, dass diese Pole nicht gut und schlecht sind. Ja? Gut und schlecht sind Wertungen, die wir ihnen zumessen, aber es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und in diesem Spannungsfeld dieser zwei Kräfte, die auf uns wirken, findet das Leben statt. Was das konkret bedeutet, ist, dass ich mit jedem meiner Klienten mal durchgehe, okay, was sind denn jetzt die beiden Kräfte im Leben dieser Person, die sie in Expansion bringen oder in Kontraktion? Was sind die Kräfte, die ihnen Energie geben oder Energie rauben? Und wenn da schon herauskommt, ja, okay, wenn wir uns, ich sag mal, eine Standardwoche von dir angucken und da sind nur Tätigkeiten dabei, die dir Energie rauben, dann müssen wir da erstmal ansetzen. Die zwei Faktoren laufen nahezu nahtlos in den nächsten Schritt über, die drei Phasen. Die drei Phasen sind via negativer, via positiver und Zeit. Ich glaube daran, dass jeder Veränderungsprozess, der wirklich nachhaltig funktionieren soll, zum Beispiel von Krankheit hin zu Gesundheit, in diesen drei Phasen ablaufen muss. Das bedeutet konkret, wenn ich aus Schritt 2 weiß, okay, hier gibt es ganz viele Einflussfaktoren, die mir Energie rauben, dann sollte ich als erstes via negativer davon welche entfernen. Wenn, ich sag mal, das Unkraut im Garten dann gejätet ist, dann habe ich auch Platz, Raum dafür, wieder Blumen zu pflanzen, ja, oder neue positive Angewohnheiten zu schaffen. Das ist via positiver. Und schlussendlich braucht dieser Prozess Zeit. Die vielleicht chronischen Probleme, die ich über Jahre entwickelt habe, werde ich nicht von heute auf morgen los. Das ist halt auch der Grund, warum der erste Schritt so wichtig ist. Ja, ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um das ins Positive umzuwandeln. Und die Zeit muss ich mir geben. Ein Problem, was ich oft sehe, ist, dass Leute via negativer den ersten Schritt überhaupt nicht tun, dass sie dann super viele neue Sachen probieren, in ihren Alltag zu integrieren. Und selbst wenn diese gut sind, ist halt eigentlich kein Raum dafür da, dass sie, dass diese neuen positiven Habiten Früchte tragen können. Und dann wird dem Ganzen noch nicht mal Zeit gegeben. Ja, es muss ja morgen funktionieren.
Ja.
Ja, deshalb nochmal die Zusammenfassung, die drei Phasen. Via negativer, via positiver und Zeit. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich das im Prinzip auf jedes Problem anwenden und ich kann es dann im nächsten Schritt vor Doctors auch mit jedem der Doktoren anwenden.
Bringt uns gleich zum nächsten Schritt.
Eine wunderbare Brücke.
Vier Doktoren. Was sind denn die vier Doktoren?
Ich glaube daran, dass jeder von uns vier ganz persönliche Doktoren hat. Das sind Dr. Mindset, Dr. Erholung, Dr. Ernährung und Dr. Bewegung. Spaßenshalber sage ich immer, die teilen sich eine Gemeinschaftspraxis. Und egal zu wem ich möchte, ob ich jetzt bei Dr. Mindset oder Dr. Erholung oder Dr. Bewegung vorstellig werden möchte, ich muss erstmal an der Rezeptionistin vorbei. Und die Rezeptionistin ist Atmung. Möchte ich zu Dr. Mindset, ja, dann bringt es mir nichts, dort zu sitzen, zu atmen, als ob der Tiger hinter mir steht. Ich werde Dr. Mindset entweder nicht verstehen oder ja, nicht begreifen, was er mir sagt. Das heißt, ich muss erstmal in der Lage sein, meinen Atem ein bisschen runterzufahren. Das gleiche gilt für Dr. Erholung. Schlaf ist das Epitom guter Erholung. Und ich werde auch nicht gut schlafen, wenn ich im Bett liege wie ein Walross. Schnarchend. Das heißt, ich sollte erstmal lernen, meinen Atem zu entschleunigen, zu besänftigen. Dasselbe gilt für Ernährung. Ich kann die besten biodynamisch angebauten Lebensmittel zu Hause in meiner eigenen Küche zubereiten. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich in den Rest-and-Digest-Modus zu versetzen, über eine entspannte, sanfte Atmung, dann werde ich diese guten Nährstoffe schlichtweg nicht verstoffwechseln. Und auch für Dr. Bewegung gilt, ich werde mich nicht gut bewegen, ich werde meine Extremitäten, Arme, Beine nicht gut bewegen, wenn sie das nicht von einem stabilen Kern, einem stabilen Core aus können. Und der Core ist jetzt nicht die Bauchmuskeln, sondern es ist das Orchester aus skeletaler Architektur, der richtigen Spannung und Entspannung in den Muskeln und einer freien Atmung. Und deshalb ist Atem tatsächlich für mich so essentiell in dieser Arbeit.
Das habe ich rausgehört. Atmung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei dir. Das wusste ich auch schon vorher. Deshalb meine Frage an dich. Ich weiß, du arbeitest mit der sogenannten Buteyko-Methode. Mhm. Und ich würde gerne mal wissen, was beinhaltet die und wie wendest du die an?
Ja. Die Buteyko-Methode kommt von Dr. Konstantin Buteyko. Mal ein kleiner Ausflug in die Historie. Buteyko war ein Arzt auf einer, ich glaube, es war eine Intensivstation und hatte den ja, ketzerischen Gedanken, was ist denn, wenn all die Leute hier auf meiner Station nicht deshalb schlecht atmen, weil sie krank sind, sondern was ist denn, wenn sie krank sind, weil sie so schlecht atmen? Und er hat angefangen, seine Hypothese zu überprüfen und nicht mehr die Krankheitsbilder direkt zu behandeln, sondern die Atmung der Menschen. Und er hat festgestellt, dass sobald die Leute angefangen haben, wieder besser zu atmen, die Krankheitsbilder verschwunden sind. Später hatte er seine eigene Praxis und hatte dort, ich glaube, Tausende von Menschen mit allen möglichen Erkrankungen, bei denen er genau das immer wieder festgestellt hat. Die Buteyko-Methode ist im Westen leider ein bisschen verwässert. In der Hinsicht, dass viele glauben, die Buteyko-Methode sei eine Atemtechnik. Das stimmt so nur bedingt. Die Buteyko-Methode ist eigentlich im Kern sehr ähnlich wie das, was ich mache. Es ist ein Gesundheitscoaching im weitesten Sinne, bei der Atem der wichtigste Hebel ist. Buteyko hat aber auch verstanden, dass es mit Atemübungen alleine gar nicht gemacht ist. Wenn die Person sich nicht gut ernährt, dann werden diese Atemübungen nur sehr bedingt funktionieren. Wenn diese Person schlecht schläft, sich nicht ausreichend bewegt, dann werden Atemübungen nur bedingt funktionieren. Ja. Und die Buteyko-Methode ist im Prinzip ähnlich wie das, was ich mache, ein ganzheitliches Gesundheitscoaching, was darauf abzielt, über die Verbesserung des Atems Krankheit zu beseitigen und Gesundheit zu schaffen.
Okay, also es geht es geht vielmehr darum, den physiologischen Atem wiederherzustellen oder vielleicht Hindernisse aus dem Weg zu schaffen.
Ja.
Weniger darum, irgendwie Box Breathing zu machen, etc.
Genau. Es gibt nicht die eine Buteyko-Atmung. Es gibt eine Methode und innerhalb der Gesetzmäßigkeiten, die bedingt durch die Physiologie gegeben sind, wähle ich die Atemtechnik, die für dich in dem Moment am besten passt. Das kann am Anfang vielleicht so etwas sein wie eine Atemmeditation. Erstmal nur eine Sensibilisierung zu entwickeln für, wo ist denn eigentlich mein Zwerchfell? Kann ich das spüren? Merke ich denn vielleicht, dass ich irgendwo unnötige Spannung im Körper sammle? Wie fühlt sich eigentlich der Weg des Atems durch meine Nasenlöcher an? Ist das eher so ein reißender Bergbach, der gerade aus der Gletscherschmelze kommt? Oder ist es ja ein ganz entspannter Bach, der sich über eine Weide schlängelt und kaum merklich ist? Wer weiter fortgeschritten ist, ja, der braucht dann vielleicht auch tatsächlich hartes Pranayama mit langen, ausgedehnten Atempausen. Und irgendwo dazwischen ist halt die richtige Übung für jeden Einzelnen. Zusammen mit einer vernünftigen Ernährung, einer vernünftigen Bewegung, die zulässt, dass die Atemübungen Früchte tragen können.
Spannend. Du erwähntest ja gerade nochmal Ernährung,
ja.
Bewegung, auch Erholung etc.
Ja.
Und wenn man jetzt mal diese drei Phasen darauf anwendet, könnte man ja sagen, es gibt so generelle Sachen, wo man sagen könnte, okay, davon kann eigentlich jeder profitieren.
Definitiv.
Wenn man jetzt sagt, ich will Negatives weglassen, wäre das ja zum Beispiel Blaulicht am Abend zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Wenn man es auf Erholung bezieht, was könnte das für Ernährung sein?
Genau.
Was ist deiner Meinung nach so für alle eigentlich gültig, was man weglassen könnte?
Lass uns vielleicht die vier Doktoren einfach mal durchgehen und das Prinzip so allgemeingültig wie möglich für jeden in eine praktische Anwendung überführen. Dr. Mindset, ich würde allgemeingültig erstmal empfehlen, seine Aufmerksamkeit nicht zu zerstreuen. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt meditieren muss und dass das in einem Schneidersitz stattfinden muss oder sowas. Aber es kann sowas Einfaches sein wie, wenn ich esse, dann esse ich einfach nur. Dann gucke ich dabei nicht noch die Nachrichten. Es kann sowas Einfaches sein wie
Social Media mal pausieren.
Exakt, genau. Die Dinge einfach mal einzeln zu machen. Ja, wenn ich laufen gehe zum Beispiel, mal nicht die Kopfhörer reinzustecken, sondern einfach mal laufen zu gehen und zu hören. Wie fühlen sich die Schritte oder wie hören sich die Schritte auf dem Boden an? Wie fühlen die sich an? Meine Aufmerksamkeit nicht zu teilen. Im Moment zu sein, egal was ich gerade mache. Ja, das kann auch auf der Arbeit der Fall sein. Dr. Erholung, Blaulicht vermeiden. Super Beispiel. Ja, genauso kann es sein, ja, jetzt gerade, wo wir sprechen, wird wieder der Dritte Weltkrieg heraufbeschworen. Wer halt merkt, dass ihm das nicht gut tut, das die ganze Zeit zu hören und merkt, ja, okay, ich kann ja auch nichts dagegen tun. Das sind große Mächte, die über mich hinweg entscheiden. Der sollte vielleicht einfach mal die Nachrichten ausmachen. Das heißt ja nicht, dass ich uninformiert sein muss, aber vielleicht brauche ich die Nachrichten auch nicht jeden Tag. Minuten aktuell vom News-Ticker. Ja. Auch das kann einen sehr positiven Effekt auf die Erholung haben. Dr. Ernährung, ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, das wird jeder schon mal gehört haben, keinen hochverarbeiteten Scheiß essen. Na, Dr. Bewegung, ja, vielleicht viel Sitzen zu vermeiden. Na klar, manch einer hat nun mal einen Job, der im Sitzen stattfindet. Aber vielleicht kann man dann doch mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit, anstatt sitzend im Auto zur Arbeit, um dann dort wieder zu sitzen. Vielleicht kann man auch mit seinem Arbeitgeber mal sprechen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, anstatt einem Stuhl so einen Gymnastikball dorthin zu packen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, einen Stehtisch irgendwo zu installieren und mehr Abwechslung zu schaffen. Ja, das Sitzen an sich ist ja nicht schlecht. Das Problem ist, wenn ich nur sitze und dort keine Abwechslung stattfindet. Ja, es ist ja auch keine Lösung zu sagen, ja, anstatt 8 Stunden zu sitzen, stehe ich jetzt 8 Stunden. Dann wird auch das Stehen wieder zum Problem. Ja.
Schön. Das meinte ich mit, man kann das super anwenden auf diese ja. Doktoren.
Und das meinte ich auch am Anfang damit, dass ich gesagt habe, vor allem anderen ist die Roadmap to Health ein Framework, was es uns erlaubt, bessere Fragen zu stellen. Was ist die erste Sache, die ich erstmal weglassen kann, bevor ich jetzt 1000 neue Dinge anfange? Ja.
Die Let It Be List.
Genau.
Sehr, sehr schön. Bei diesen ganzen Sachen, die du nennst, du arbeitest ja schon auch wissenschaftlich, du bist sehr informiert.
Ja.
Trotzdem ist es dir ja wichtig, in die Intuition zu kommen oder für deine Klienten wieder in ihre Intuition zu kommen, zu diesem Verkörpern. Das nicht umsonst heißt es Embodied Education, genau. Was ein sehr schöner Name ist auch. Wie schaffst du es, dass Menschen wieder in diese Intuition kommen, dass sie überhaupt merken, okay, ja, vielleicht ist das Blaulicht am Abend nicht so toll für mich. Vielleicht tut es mir auch viel besser, jetzt irgendwie einen Apfel statt einen Riegel zu essen und was weiß ich. Das sind ja nur einfache Beispiele, das kann man ja auch wieder auf alle Bereiche beziehen. Aber ich habe ganz oft dieses Gefühl, und das habe ich ja anfangs schon gesagt, die Leute müssen wieder mehr in ihr Körpergefühl zurückkommen. Ja. Nicht immer nur, okay, ich habe heute 4000 Schritte gemacht, ich muss jetzt noch ein paar tausend machen. Ja. Vielleicht musst du sie gar nicht machen. Vielleicht sagt dein Nervensystem, hey, du brauchst die 10.000 Schritte heute gar nicht, du bist irgendwie on the edge, du brauchst eigentlich mehr Erholung heute. Ja. Was ist deine Methode oder deine Taktik oder wie hilfst du den Menschen wieder dahin zurückzukommen?
Die Balance, die ich schlage zwischen dem rational-logischen Ansatz und dem intuitiv-emotionalen vielleicht, ist, dass ich grundsätzlich erstmal sage, ja, wir sind alle Menschen, wir funktionieren im Großen und Ganzen nach denselben Gesetzmäßigkeiten. Ja, wir haben alle innerhalb eines gewissen Rahmens dieselbe Physiologie. Und daraus ergeben sich Richtlinien, die in der Mehrheit der Fälle schon mal funktionieren. Ja, wie zum Beispiel ist kein verarbeiteten Scheiß. Ja, für die meisten funktioniert das schon mal so. Daran orientieren wir uns in meiner Arbeit. Und dann lade ich und ermutige ich meine Klienten auch immer, das individuell zu überprüfen. Ja, oftmals durch Tagebuch schreiben. Ja, okay, ich glaube, dass die Ernährung für eine bestimmte Person in diesem Moment doch proteinreicher aussehen sollte. Hier ist mein educated guess. Ja, bitte probier das mal und notier dir vorher zum Beispiel, hey, wie sind meine Energielevel? Notier dir nach dem Essen, wie sind meine Energielevel? Ja, ging es dir mit diesem jetzt proteinreicheren Mal besser? Ja, denn eigentlich sollten wir uns ja besser fühlen nach dem Essen. Das ist ja weit verbreitet, aber eigentlich dämlich, dass ich was esse und mich hinterher schlechter fühle als vorher.
Ja, true. Und in der Regel kommt dann wahrscheinlich auch das Feedback.
Exakt. So schaffe ich wieder eine Sensibilität dafür. Ne? Oder wenn es um Bewegung geht. Ich teste meine Klienten. Basierend auf die Tests habe ich halt mein Educated Guess, was eine gute Übung für diese Person ist. Im Idealfall kann ich es ganz objektiv messen. Ne? Das geht nicht immer. Die Energielevel von jemandem, die sind halt subjektiv, aber ich kann zum Beispiel messen, ob jemand jetzt mehr interne oder externe Rotation in der Schulter hat. Ja, und ich frage meine Klienten auch immer, hey, wie fühlt sich das an? Ja, stehst du jetzt anders? Gehst du jetzt anders? Hast du ein anderes Gefühl, wenn du dich bewegst? So dass sie merken, ah, okay, bestimmte Sachen, die ich messen kann, ja, in Bezug auf Atmung, eine höhere Kohlendioxidtoleranz zum Beispiel, in Bezug auf Bewegung, ja, ich habe mehr Zugang zu externer oder interner Rotation. Ich kann mich objektiv betrachtet freier in meinem Körper bewegen. Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Und irgendwann ja, brauchen die Leute auch diese Tests nicht mehr, weil sie merken, ah, so fühlt sich das an, wenn ich ein gutes Testergebnis habe, so fühlt sich das an, wenn ich ein schlechtes Testergebnis habe. Ich weiß gerade, dass es mir gut geht. Ich brauche das nicht messen. Und dann finden meine Klienten auch heraus, ah, okay, vielleicht gibt es einen Point of Diminishing Returns. Ne? Was weiß ich, wenn ich jetzt noch mehr als 70 Grad interne Rotation in meiner Schulter habe, geht es mir deshalb nicht besser, aber ich muss einen riesen Zeitaufwand betreiben, um das aufrechtzuerhalten. Mit wenig Aufwand komme ich auf 60 Grad und ich kann damit alles freimachen, was ich tun möchte. Ich habe keine Schulterschmerzen, ich kann ja den Ballsport betreiben, den ich so gerne mag, ja, den Tennisball hauen, den Basketball werfen. Ja, wozu soll ich dann dieser absoluten Zahl von, ja, das sind jetzt aber 70 Grad interne Rotation in der Schulter hinterherrennen, so. Wenn es nicht dazu führt, dass ich ein besseres Leben führe.
Ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, sind es viel so Feedbacks.
Ja.
Und in sich gehen oder auf den Körper hören, was sie dann auf lange Sicht auch wieder zurück in ihre Körperintuition bringt, ja. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen.
Ja. Vielleicht nochmal ein ganz praktisches Beispiel. Etwas, was ich mit fast jedem meiner Klienten tue, bei dem Ernährung ein Thema ist. Ich sage ihnen, dass sie ruhig mal vor ihrer Mahlzeit notieren sollen, okay, wie ist mein Energielevel gerade? Und dann mal sich eine Minute nehmen sollen, gerne auch die Augen schließen und visualisieren, dass vor ihnen ein Buffet ist. Auf dem Buffet gibt's alles. Alles, was echte Lebensmittel sind. Ne? Nichts Verarbeitetes und auch keine fertigen Gerichte. Ne? Aber an der linken Seite des Buffets ist zum Beispiel Fleisch. Da gibt's rotes Fleisch, da gibt's weißes Fleisch. Ja, daneben sind vielleicht Fisch und Meeresfrüchte. Ja, da habe ich eine Abteilung, da sind Lachs und Makrele und fettiger Fisch und dann vielleicht ja fettarme Sachen. Da ist Gemüse, da ist Wurzelgemüse, da ist Blattgemüse, da ist Obst. Und dann mal, ohne mit dem Kopf zu bewerten, das ist gesund oder das ist ungesund oder der Kaviar ist teuer, den kann ich mir sonst nicht leisten, den würde ich jetzt nehmen. Aus dem Bauch raus, sich zu fragen, was würde ich mir jetzt auf meinen Teller packen? Was resoniert gerade mit mir? Was spricht mich an? Und dann die Mahlzeit, die sie dann tatsächlich essen, so nah wie möglich ranzubringen. Ja, natürlich hat keiner ein komplettes Buffet zu Hause in seinem Kühlschrank. Aber wenn ich schon merke, ja, okay, also die Ecke mit dem Fleisch, die macht mich gerade voll an. Und vor meinem inneren Auge das blutige Steak sehe und dann weiß, na, aber ich habe jetzt kein blutiges Steak zu Hause, aber zumindest eine Hähnchenbrust, ja, dann nimm doch wenigstens die Hähnchenbrust. Ja, auch wenn, weiß ich nicht, dein Kopf dir sagt, aber das ist zu viel Protein oder was weiß ich, ich sollte doch den Quinoa-Salat essen.
Ja.
Ja, und andersrum genauso. Ja, wer jetzt glaubt, ja, ich muss hier Carnivore sein, aber dann vor dem Buffet einfach merkt, ich will zu Obst und Gemüse, dann genau das auf den Teller zu legen, möglichst genau das zu essen, was man vor seinem inneren Auge gesehen hat und dann hinterher mal zu notieren, wie geht's mir damit?
Ja.
Was sind meine Energielevel direkt nach dem Essen? Fühle ich mich befriedigt? Nicht nur satt oder voll, sondern fühle ich mich befriedigt davon? Und auch 2 Stunden später vielleicht noch mal zu fragen, sind meine Energielevel immer noch da?
Ja.
Und das ist enorm hilfreich.
Das ist spannend, weil ich wollte dich eigentlich auch nach einem praktischen Tool fragen, was die Leute vielleicht mal probieren könnten zu Hause. Das war ja jetzt schon so ein ziemlich wertvolles Tool auch, dieses innere Bild vom Buffet. Ja. Was ja, also du sagst, okay, hochverarbeitete Lebensmittel sind nicht gut. Ich glaube, das
die hijacken halt auch unser System. Ja, wenn wir mal das Ganze evolutionär betrachten. Es gab immer Jäger-Sammler-Völker, für die Nahrung frei verfügbar war, ne, im Überfluss. Die sind alle nicht dick, die sind auch nicht unterernährt. Die wissen intuitiv ganz genau, was sie essen sollten und wie viel sie davon essen sollten. Und das mit einer unglaublichen Akkuresse, wenn wir mal betrachten, wie viele Mahlzeiten die über den Lauf ihres Lebens essen. Ja, die sterben nicht übergewichtig oder untergewichtig. Und die wissen nicht, was Triglyceride sind oder Aminosäuren oder was der Energiewert von irgendwas ist.
Ja.
Zumindest nicht rational. Die wissen es intuitiv.
Ja.
Und ich glaube fest daran, dass wir das alle noch in uns tragen.
Und da sagst du schon was Wichtiges. Dein, ja, was du redest, ist wahrscheinlich auch so ein Weg zur intuitiven Ernährung.
Ja. Ne? Ach so, der Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, war, dieses intuitive Wissen funktioniert aber nur mit dem, was wir evolutionär seit Jahrtausenden kennen, nämlich echte Lebensmittel. Jeder, der behauptet, ja, ein Burger und ein Milchshake, nee, das schmeckt mir nicht, der lügt. Natürlich schmeckt uns das allen, weil es unsere evolutionären Mechanismen hijackt. Das sind schnelle Kohlenhydrate zusammen mit viel Fett, also mit viel Energiewert und Salz.
Ja, da und Zucker.
Ja, und Zucker, die schnellen Kohlenhydrate. Da sagt jeder Körper, gib mir mehr davon. Keine Ahnung, wann ich das nächste Mal bekomme.
Ja.
Ja. Ja, aber versuch dich mal von einem Steak zu überfressen. Das geht nicht. Dein Körper sagt dir einfach irgendwann, ja, ich habe jetzt genug. Den Rest, also selbst wenn das Steak größer ist, den Rest kannst du jetzt liegen lassen.
Ja, vielen Dank für das Bild. Sehr, sehr wertvoll. Ich hätte zum Schluss auch noch eine Frage für dich. Und zwar, gibt es irgendwelche Missverständnisse über Gesundheit, die du versuchst, mit Embodied Education aus dem Weg zu räumen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich muss mal kurz überlegen, was vielleicht die eine große Sache ist, die mir wichtig ist. Ich glaube, die eine große Misconception ist, dass Gesundheit etwas ist, was wir konsumieren können.
Mhm.
Gesundheit ist etwas, das wir durch unsere Handlungen schaffen.
Da habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr wertvolles Statement zum Schluss. I let that sink. Und sag uns doch, Sebastian, wo findet man dich? Wo finden Leute dich? Mhm. Wo finden vielleicht auch andere Coaches dich, die mehr dazu lernen wollen?
Sehr gerne. Ich habe natürlich eine Webseite, embodied-education.com, findet man vielleicht auch in den Shownotes bei euch. Ich habe ein Instagram, embodied-education. Und ich arbeite mit meinen Klienten abhängig davon, was ihre Herausforderungen sind, sowohl in Berlin, in meinem Studio, als auch online.
Okay.
Ja, wer Interesse an meiner Arbeit hat, kann gerne auf meine Webseite gehen. Dort werdet ihr einen Link finden zur Roadmap to Health. Das ist im Prinzip dieser 4-Schritte-Plan, den wir jetzt im Detail besprochen haben. Da erkläre ich das alles nochmal, wie die Arbeit mit mir aussieht, ja, dann auch in der Praxis. Und wer sagt, hey, das ist super interessant, kann sich gerne bei mir zu einem Erstgespräch melden. Und wir finden heraus, ob ich die richtige Person bin, um euch zu helfen. Und wie dann ganz konkret eine Zusammenarbeit aussehen könnte.
Super, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr
Danke,
gerne.
Danke, dass du hier warst. Es war sehr, sehr wertvoll. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine kleine Frage an dich, nämlich hast du ein Lieblingssupplement oder einen Nährstoff?
Ja, ich glaube, Magnesium ist tatsächlich die eine Sache, wo man nichts falsch machen kann. Grundsätzlich, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, Sachen ins Blaue hinein zu supplementieren. Alles, was potent genug ist, um einen positiven Effekt zu haben, kann tendenziell auch negative Folgen haben. Ja, ich kann auch zu viel Wasser trinken, meine Elektrolyte ausleiten und umkippen. Magnesium ist schwer überzudosieren. Also wer zu viel Magnesium zuführt, der merkt das, wenn er auf Toilette geht, durch Dünnpfiff. Und statistisch gesehen ist die Chance, dass jemand magnesiumdefizitär ist, ja, wahrscheinlich über 90%. In dem Sinne, mit Magnesium kann man nichts falsch machen.
Okay. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat auch mir große Freude bereitet.